Als mein Sohn 8 Jahre war, schreibt der US-Komiker Bill Butterworth, da wollte er Pirat oder Indianerhäuptling werden. Ich fand das altersgemäß. Als er 16 Jahre alt war, da wollte er Ingenieur oder Arzt werden. Ich fand das sehr vernünftig. Jetzt ist mein Sohn 27 Jahre alt und ich wäre heilfroh, wenn er wenigstens Pirat oder Indianerhäuptling werden würde. Aber mein Sohn, der kann sich einfach nicht entscheiden. So ein Seufzer, der vielleicht dem einen oder der anderen bekannt vorkommt. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sagt, 35% an deutschen Hochschulen befinden sich in einem Zweit- oder in einem Drittstudium. Und die meisten tun das ohne eindeutiges Berufsziel. Aber ich finde, das ist ja auch gar nicht so einfach. So die Ausbildungswege, die Studiengänge, die neuen Berufszweige und Branchen, die haben sich so aufgefächert wie so eine Pfauenfeder und die schlagen Rat. Nur den entscheidenden Ratschlag geben sie nicht. Wie ist das bei dir beim Entscheiden? Wie viel Zeit brauchst du, so um wichtige Entscheidungen zu treffen? Bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, beim Schokoladenkauf oder beim Autokauf. Der Kauf eines Gebrauchtwagens, der kann ja wirklich zur Qual werden. Farbe, Kilometerstand, Kofferraumvolumen, Beinfreiheit, Benzinverbrauch, Schiebedach. Diese Angelegenheit, die ist komplex. Und viele Faktoren sind da einfach unbekannt. Die sind nicht verfügbar. Ich weiß eben nicht, ob dieser gebrauchte Wagen mehr Zeit in der Werkstatt verbracht hat als auf der Straße. Und dann funken ja noch so die Gefühle dazwischen. Ja, so die Marke, die haben schon meine Eltern gefahren. Aber bei dem, da würde ich vielleicht bei meinem Nachbarn ein bisschen mehr Eindruck schinden. Nicht einfach, ganz schön kompliziert. Darum habe ich einfach den alten von meinem Bruder genommen. Wie viel Zeit brauchst du, um wichtige Entscheidungen zu treffen? Auch in puncto Glaube. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? In der Bibel, da geht das ziemlich oft ratzfatz, etwa im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Da heißt es, am Tag darauf stand Johannes wieder dort. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Bei Andreas und dem anderen, dessen Namen wir nicht kennen, geht das richtig flott. Der Lehrer Johannes macht sie auf den vorübergehenden Jesus aufmerksam. Sie gehen Jesus hinterher, hören und sehen, wer Jesus ist und bleiben bei ihm. Warum geht das so schnell? Was beeinflusst die Entscheidung dieser beiden für Jesus? Ich sag mal zweierlei. Verfügbares und Unverfügbares. Verfügbares, das sind Dinge, die man machen kann, gestalten, die man vorbereiten kann. Halt Dinge, über die wir verfügen können. Unverfügbares, das sind Dinge, die wir eben nicht machen, nicht vorbereiten, nicht gestalten können. Dinge, über die wir eben nicht verfügen, die nicht in unserer Hand liegen. Verfügbares und Unverfügbares. Okay, zugegeben, noch etwas verwirrend. Darum eins nach dem anderen. Zuerst das Verfügbare. Verfügbar ist an der Geschichte, dass Andreas und der andere von Johannes auf Jesus hingewiesen werden. Von einem Menschen, dem sie vertrauen. Mit Worten, die für sie Sinn ergeben. Dieser kurze Satz, seht das Lamm Gottes, ist für die beiden ja wie so ein fehlendes Puzzleteil. Nach diesem Puzzleteil haben sie schon ewig lang gesucht und jetzt endlich taucht es auf. Und es erschließt ganz neue Regionen in diesem Puzzle. Das Puzzleteil, das gibt dem ganzen Sinn. Die beiden, die hatten die Worte aus dem ersten Teil der Bibel im Kopf und auch im Herz. Worte, die einen ankündigen, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden sollte. Einer, der wie ein Lamm zum Opfer wird. Und als Andreas und der andere hören, seht das Lamm Gottes, da macht es bei denen Klick. Dieser Jesus ist das angekündigte Lamm Gottes. Er ist das Opfer, das wieder gut macht, was kaputt gegangen ist. Er ist das Opfer, das wie eine Brücke zwei Ufer verbindet. Er ist das Opfer, das wiederherstellt, wozu der Mensch da ist. Das wiederherstellt, was die Bestimmung der Menschen ist, nämlich mit Gott, dem Vater, zu leben. Für Andreas und den anderen machen die Worte vom Lamm Gottes so viel Sinn, dass sie Jesus direkt nachgehen. Wenn wir Menschen einladen, Jesus kennenzulernen, dann tun wir es, denke ich, nicht mit diesen Worten, seht das Lamm Gottes, aber wir tun es im Grunde wie Johannes. Auch wir weisen auf Jesus hin. Sieh, da ist Jesus. Jesus, der dich liebt, egal was passiert in deinem Leben. Sieh, da ist Jesus, der um dich weiß, um das Gute wie um das Schlechte. Sieh, da ist Jesus, der dir nicht von der Seite weicht, auch wenn dich alle, auch deine Liebsten verlassen. Sieh, da ist Jesus, der dir Kraft schenken möchte für den nächsten Schritt, der jetzt dran ist. Sieh, da ist Jesus, der dir Orientierung schenken will in diesen ganzen Wahlmöglichkeiten. Sieh, da ist Jesus. Und das ist das Verfügbare. Das können wir tun. Das fordert vielleicht. Als wir vorhin gesungen haben, ich kann nicht schweigen, von Jesus und von ihm zu erzählen, zu singen, dann habe ich gedacht, ja, ich schon. Es gibt schon Momente, wo ich meine, ich bringe es nicht über die Lippen. Das fordert. Und trotzdem, wir können darüber verfügen. Nämlich, dass wir offen sind, dass wir öffentlich von Jesus sprechen. Wie war das eigentlich bei dir? Wer war für dich in deinem Leben so ein Zeigefinger auf Jesus? Wer war dein Johannes? Ich finde, es wäre ein wunderbares Thema mal für einen Hauskreis. Wer hat dich auf das Entscheidende hingewiesen? Für wen kannst du danken? Wem könntest du vielleicht mal eine Karte schreiben, um ihr zu sagen, was sie für dich bedeutet hat oder wie er für dich zum Hinweis auf Jesus wurde? Ein Johannes. Das kann ein konkreter Mensch sein, das können auch Veranstaltungen sein, Teen Street, Ferienlager, Glaubenskurs, Klammer auf, im Herbst, da startet wieder ein Glaubenskurs und wie wär's? Du bist dabei, Klammer zu. Ich habe in den letzten Tagen mal drüber nachgedacht, wer denn eigentlich mein Johannes war. Und dabei merkte ich, es war nicht einer. Es waren viele. Viele Johannese. Viele Zeigefinger und viele Faktoren. Das war wirklich so eine große Koalition, so eine Koalition von Begegnungen mit Christen und von Veranstaltungen. Und damit liege ich voll im Trend. Eine Untersuchung des Greifswalder Instituts für Evangelisation und Gemeindeentwicklung zeigt, damit Menschen zum Glauben finden, braucht es in der Regel einen bunten Strauß. Etwa im Durchschnitt wurden 9 verschiedene Veranstaltungen angegeben, die für die Entscheidung für Jesus wichtig waren. Gottesdienste, Abendmahl, Evangelisationsveranstaltungen, Glaubenskurse, Klammer auf, die meisten sagten, sie waren in mehreren Glaubenskurse, Klammer zu, Seminare, Kleingruppen, auch ein Besuch im Krankenhaus wurde genannt und vieles mehr. Und ich finde, für diesen bunten Strauß gibt es Gemeinde. Damit Menschen von Jesus hören, ihn erleben können. In einer Gemeinde, da gibt es Räume, in denen Menschen mal so versuchsweise Jesus nachfolgen können. Ja, ich finde, wo sie Jesus testen können, mal so ein Leben mit Jesus ausprobieren können, mal so im Hauskreis mitgehen und sehen, wie die da miteinander umgehen. Mal der Musik im Gottesdienst zuhören, mal im Anschluss mit einigen ins Gespräch kommen, mal herausgefordert werden oder ermutigt oder gestärkt. Ich finde, unsere Gemeinde bietet viele Räume. Und viele Räume zum Testen. Und wir wollen weiter überlegen, wie wir das, worüber wir verfügen können, das, was wir tun können, wie wir das künftig gestalten. Unser Warum als Gemeinde lautet ja, wir sind von Gott bewegt, damit Menschen Jesus Christus finden, lernen als Christ zu leben, miteinander leben, teilen, gemeinsam Christus ehren. In der Gemeindeleitung haben wir überlegt, dass wir gerne für eine Zeit so eine Unterstreichung vornehmen möchten. Dass wir den Satz, damit Menschen Jesus Christus finden, in den nächsten 3 Jahren unterstreichen, betonen. Natürlich werden in den nächsten 3 Jahren, werden wir lernen, als Christ zu leben, wir werden miteinander leben, teilen, wir werden gemeinsam Christus ehren. Aber wir glauben, dass so in Gottes Notizbuch noch viele Menschen in Wetzlar und Umgebung stehen. Und wir träumen von einer Gemeinde, in der Gottes Liebe uns und viele andere Menschen anzieht, anspricht, berührt. Und heilsam Schritt für Schritt auch verändert. Damit wir immer mehr Menschen werden, damit es immer mehr Menschen werden, die vom Leben mehr erwarten, als nur so den gleichen Trott, Hauptsache so die Altersrente ist gesichert. Damit es im Leben um mehr geht, also mehr oder weniger Macht, mehr oder weniger Sex, mehr oder weniger materielle Befriedigung. Damit Menschen neugierig werden und nach Jesus suchen, nach diesem fehlenden Puzzleteil, das ihrem Lebenspuzzle Sinn geben möchte. Damit Menschen Abenteurer werden, die nicht so der breiten Masse, nicht so den Mainstream-Götzen hinterherlaufen, sondern Jesus. Damit Menschen ihre eigene, ihre einzigartige Berufung finden. Wir sind von Gott bewegt, damit Menschen Jesus finden. Und darum bringen wir Menschen, die wir lieben, zusammen mit Jesus, dem wir folgen. So wächst Gemeinde. Und das ist schön, wenn Gemeinde wächst. Aber dass Gemeinde wächst, ist ein absolutes Nebenprodukt von etwas ganz anderem. Denn da wird Leben neu, da wird Schuld vergeben. Seelische Wunden heilen, Verhältnisse kommen wieder ins Lot, Trauer wird tragbar, Gebeugte richten sich auf, Ausgegrenzte finden Anschluss, Gemeinschaft. Kinder werden gestärkt. Begabungen kommen zum Einsatz. Und die Temperatur in der Umgebung, sorry Philipp, aber die steigt. Der Frost weicht. Menschen atmen auf, wenn Menschen Jesus finden. Im Oktober wollen wir mit einem Kreativworkshop beim Gemeindeabend mal einsteigen, überlegen, was das für uns heißen kann. Zum Beispiel miteinander überlegen, wie wir so von Jesus sprechen, dass es für die Andreas heute verständlich ist. Dass es für die Menschen in ihrem Lebenspuzzle Sinn macht. Dass es für sie emotional erfahrbar ist, intellektuell auch reizvoll ist und anregend, auch irritierend. Vor allem aber anschlussfähig. Anschlussfähig an alltägliche Fragen. Wie können wir an die Hoffnungen, an die Sehnsüchte, an die Fragen der Andreasse anknüpfen? Sind wir überhaupt interessiert an den Hoffnungen, den Fragen, den Sehnsüchten der Andreasse? Ich finde, Jesus macht es uns vor. Mit den ersten Worten, die er im Johannesevangelium spricht. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken nicht mit einer Mega-Kick-Off-Veranstaltung, mit einer Großevangelisation. Er fängt auch nicht einfach an, mal so zu predigen oder große Wunder zu tun. Er lehrt nicht, er fordert nicht, er befiehlt nicht. Er fragt, was sucht ihr? Was suchst du? Worum geht's dir? Letztlich. So steht Jesus vor jedem von uns und fragt, was suchst du? Was ist deine Sehnsucht? Was fehlt dir in deinem Puzzle? Als ich in der 10. Klasse in Tessé war, da kam ich mit einem Bruder der Mönchsgemeinschaft so ins Gespräch und er fragte, Matthias, was sind denn deine Zukunftspläne? Ja, ich möchte jetzt dann bald Abitur machen. Ja, und dann fragte er, ja, dann möchte ich irgendwas studieren. Ja, und dann, ja, was man halt so macht, so heiraten, Familie gründen. Ja, und dann, ja gut, ehrlich, gut Geld verdienen wäre schon nett und so ein paar Reisen würde mich schon reizen. Ja, und dann, und irgendwie kam ich ins Stocken. Keine Ahnung. Ich habe momentan keine weiteren Pläne. Und er sagte dann einen Satz, der mich mein Leben lang begleitet hat. Matthias, deine Pläne wären mir viel zu klein. Du musst doch die Ewigkeit mit einplanen. Deine Pläne, die reichen doch höchstens für 80 Jahre. Aber du musst doch die Ewigkeit mit einplanen. Deine Pläne müssen doch groß genug sein, um auch Gott mit einzuschließen, um das, was Gott mit dir tun will. Und mich hat es nicht mehr losgelassen, diese Frage, wie konnte der Mann das sagen? Und mit der Zeit entdeckte ich nur, weil er etwas Größeres kennengelernt hatte. Und dieses Etwas ist jemand, Jesus, wie Andreas und der andere. Denn die fragen, Meister, wo wohnst du? Und das bedeutet doch, wir suchen nicht etwas, nicht mehr. Wir suchen jemand. Wir suchen dich, Jesus. Das Lamm Gottes. Das fehlende Puzzleteil. Meister, wo wohnst du? Wir wollen mit dir Zeit verbringen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen durch dich Sinn finden. Und die beiden, die bekommen höchstpersönlich eine Einladung von Jesus. Kommt und seht. Schaut selber. Lebt mit mir. Dann werdet ihr erleben, woraus ich lebe. Woher ich bin, wer ich bin, kommt und seht. Und Andreas und der andere, die kommen und die sehen einen Menschen, der in dieser Welt ist, aber der nicht von dieser Welt ist. Sie begegnen dem Leben selbst, dem pulsierenden, dem unerschöpflichen, dem unverwüstlichen Leben. Und Jesus wird die Vision ihres Lebens. Sie begreifen durch Jesus, was mit Leben überhaupt gemeint ist. Und sie beginnen neu ihr altes Leben so zu ordnen im Licht dessen, was Jesus sagt, wie er lebt, was er für wichtig hält, was er bedauerlich findet. Und klar, Jesus mutet denen schon ganz schön was zu. Ein Umdenken, ein neues Denken, einen neuen Umgang miteinander, eine andere Logik. Und die beiden, die sind oft sehr schwer vom Begriff. Doch von diesem Moment an, da ist ihr Leben im Grunde entschieden. Das ist für Andreas und den anderen so einschneidend, dass sogar die Uhrzeit der Begegnung mit Jesus genannt wird. Um die 10. Stunde. So um die 4 Uhr nachmittags. Vielleicht kannst du dich noch an die Uhrzeit oder den Ort, an dem du zum Glauben gekommen bist, ganz genau erinnern. Oder vielleicht war der Beginn deines Weges mit Jesus jetzt auch vielleicht weniger aufregend, aber nicht weniger wichtig. Oder vielleicht bist du auf der Suche und willst ein Leben mit Jesus testen oder es wieder ausprobieren, neu ausprobieren, mit Jesus zu leben. Doch damit sind wir schon längst beim Unverfügbaren, bei den Dingen, die uns entzogen sind. Denn der entscheidende Schritt, der ist nicht verfügbar. Weder dem Johannes, noch dem Andreas und dem anderen selbst. Dieser entscheidende Schritt, der ist ihnen nicht verfügbar. Die können da nichts machen. Den entscheidenden Schritt, den geht Jesus selbst. Das heißt, er dreht sich um. Jesus dreht sich um für Andreas. Jesus dreht sich um für den anderen. Jesus dreht sich um für dich und für mich. Er zeigt sich. Er geht auf sie zu. Jesus ist das Subjekt. Jesus ist der Einladende, der Gebende. In diesem Schritt wird Glaube geheimnisvoll geschenkt. Und dieser Schritt ist unverfügbar. Das schenkt der Geist Gottes. Da geht der einen ein Licht auf, da löst sich für den anderen ein Knoten, da empfindet eine tiefen Trost und bei einem anderen, da werden die inneren Stimmen der Selbstanklage, des sich selbst Fertigmachens plötzlich leiser. So kann sich's anfühlen, wenn Jesus einem begegnet. Doch das ist nicht machbar. Es ist für uns Menschen unverfügbar, ob Glaube entsteht oder dass Glaube entsteht. Es liegt an dem Geist Gottes, dass uns Glaube geschenkt wird. Und wenn du fragst, warum ist das so? Warum wird es einigen geschenkt und anderen nicht? Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, das ist uns verborgen. Was sich in den Herzen tut, das bereitet Gott vor. Das bewirkt Gott, das verspricht uns Gott, dass er es tut. Doch wir haben es nicht in der Hand, ob jemand zum Glauben kommt. Das ist allein der Heilige Geist, der Glauben wirkt. Der große Evangelist Billy Graham, der im Februar mit 99 Jahren gestorben ist, der meinte mal, dass er nie versuchte, mit dem Verstand zu erklären, wie bei einem Menschen der Glaube an Gott entsteht. Und er fügte hinzu, ich kann mir auch nicht erklären, wie eine braune Kuh grünes Gras frisst und dann weiße Milch hervorbringt. Billy Graham wusste, was unverfügbar war, und er tat, was für ihn verfügbar war. Denn was wir beeinflussen können, ist, wann und wo und wie biblische Worte in unser eigenes Leben und durch uns unter die Leute kommen. Sicher, wir können nichts ohne Gott tun, aber er hat beschlossen, es nicht ohne uns zu tun. Und er hat uns berufen, auf Jesus hinzuweisen, wie Johannes, von Jesus zu erzählen, wie Andreas. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Andreas wird zum Wegweiser für seinen Bruder. Und Andreas ist wirklich so eine echte, volle Wegweisernatur. Wann immer wir von ihm im Evangelium lesen, ist er immer irgendwie dabei, Leute zu Jesus zu führen. Zuerst seinen Bruder, später den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen. Später die Griechen, die Jesus sehen wollen. Dieser Andreas ist nicht so ein Lautsprecher, nicht so eine Rampensau wie sein Bruder, sondern der ist eher still. Der ist eher unauffällig. Was ist deine Art? Ich finde es wichtig, dass jeder sich so seines Stiles, seiner Art bewusst wird. Manche, die lieben es ja wirklich so im Zug, wildfremde Menschen anzusprechen und ganz natürlich so auf Glaubensthemen zu sprechen zu kommen. Und andere, die sterben schon bei der bloßen Vorstellung, schon innere Tode. Dass wir es klar haben, ich, du, wir müssen nicht so ein Zeigefinger sein wie Johannes. Ich muss nicht so ein Wegweiser sein wie Andreas, nicht wie die anderen, sondern wie ich es kann. Was ist mein Wegweiser-Stil? Ich nenne mal so ein paar Stile. Eine ist die dienende Wegweiserin, die Menschen einfach so lange Gutes tut und still für sie betet, bis diese nachfragen. Mancher ist ein gastfreundlicher Wegweiser, der bei sich zu Hause im Garten die Menschen, die er liebt, mit Menschen zusammenbringt, die Jesus folgen und darauf hofft, dass er seine Brüder und Schwestern nicht verbocken. Manche ist eine diskutierende Wegweiserin, die mit anderen so wirklich nächtelang um die Wahrheit ringen kann. Manche ist ein erzählender Wegweiser, der einfach seine Geschichte erzählt und davon berichtet, wie Jesus und seine Gemeinde dem Ganzen in seinem Leben eine neue Richtung und Sinn gaben. Manche ist eine kochende Wegweiserin, weil zuweilen auch der Glaube durch den Magen geht. Manche ist eine heilende Wegweiserin, die gezielt leidende Menschen Gebet und Segen anbietet. Mancher ist ein einladender Wegweiser, der nicht viele Worte macht, aber geduldig, beharrlich, mit einem Flyer in der Hand zum Gottesdienst oder zum Glaubenskurs einlädt, bis einer dieser Einladungen folgt. Klammer auf, habe ich schon erwähnt, dass wir im Herbst einen Glaubenskurs anbieten? Ja, habe ich das schon erwähnt? Ganz egal, welchen Stil du pflegst, eines solltest du sein, geduldig. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Die schon genannte Untersuchung meint im Schnitt 12,5 Jahre. Für Andreas, den anderen, ging es ziemlich schnell. Für andere geht es langsamer. Im Schnitt 12,5 Jahre. Und wieder andere entscheiden sich, warum auch immer, gar nicht. Den entscheidenden Moment der Entscheidung haben wir nicht in der Hand. Nicht in unserem Leben und auch nicht bei den anderen, bei unseren Kindern. Weil sich Jesus umdreht für uns, für dich und mich. Darum beginnt Glauben. Gottes Geist tut etwas Geheimnisvolles in den Herzen. Aber er möchte es nicht ohne uns tun. Und so können wir, wie Andreas, mitteilen, wer uns begegnet ist, können wie Johannes auf den zeigen, der schon da ist, auf Jesus und dabei wissen, was unverfügbar ist, was wir nicht in der Hand haben, was der Part de Dieu ist und wissen, was uns verfügbar ist, was unser Part ist, nämlich bei Jesus sein, und Jesus verkünden, bewerben und hoffen und beten, dass der Geist bewegt. Und bei Jesus bleiben, Jesus verkünden, bewerben und hoffen und bleiben, dass der Geist bewegt. Und bei Jesus bleiben, bei Jesus sein, Jesus verkünden und bewerben und hoffen und beten, dass der Geist bewegt. Und wenn Gottes Volk das auch so sieht, dann ruft es jetzt einfach Amen. Amen.